Es geht heute weiter im Text im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, nur ein ganz kleiner Abschnitt, Vers 9 und 10a. Aber trotzdem wird die Predigt jetzt nicht ganz kurz, befürchte ich. Es geht weiter im Text mit den Geistesgaben, mit den sogenannten Charismen. Und manche dieser Gaben erscheinen uns ja besonders spektakulär, andere, die übersehen wir regelmäßig. Und es gibt auch nicht nur Geistesgaben, die im Korintherbrief erwähnt werden, sondern auch im Römerbrief. Und man kann da richtig auf die Suche gehen. Das Neue Testament steckt voll davon. Zwei von drei, um die es heute gehen soll, die erscheinen uns besonders attraktiv und auch spektakulär, nämlich die Heilungen und die Wundertaten. Und sie werden ja auch in manchen Gemeinden als Kennzeichen eines besonders starken Glaubens angepriesen. Und nicht selten wird damit auch sehr plakativ geworben. Aber die Realität sorgt auch dort häufig für Ernüchterung, weil sich viel zu viele großartig angekündigte und proklamierte Wunder im Nachhinein als bloßer Wunschtraum erwiesen haben. Ich selbst habe das auch so mehrfach erlebt. Und das kann andersrum natürlich genauso zu einer falschen Reaktion verleiten, nämlich zu der Reaktion, dass ich diese Gaben komplett für erledigt halte und sie ausschließlich in die Zeit Jesu und die Apostel verlagere und nur dort gelten lasse. Deswegen vorab nochmal zur Erinnerung, alle Gaben gibt der Heilige Geist, damit durch sie der Organismus Gemeinde aufgebaut wird. Und dazu steht ausdrücklich auch im Korintherbrief, dass der Heilige Geist diese Gaben zuteilt, wie er will und damit auch, wann er will. Wir lesen in der Bibel weder was von einer beliebigen Verfügbarkeit unsererseits dieser Gaben, noch von einer zeitbedingten Beschränkung seinerseits. Und egal, wie die einzelnen Gaben in unseren Gemeinden verteilt sein mögen, es bleibt nicht ihre Häufigkeit, sondern es bleibt ihre Echtheit immer der ganz entscheidende Punkt. Denn so viel ist auch sicher, wenn sich vermeintliche Wunder und vermeintliche Heilungen als Flop erweisen, dann schaden sie der Glaubwürdigkeit Jesu und seiner Gemeinde. Und dann kommen sie auch nicht vom Heiligen Geist. Dazu kommt, dass letztlich nicht die einzelnen Gaben den Charakter unserer Gemeinde als Gemeinde Jesu ausmachen, sondern die Liebe, die uns Jesus füreinander schenkt. Und vielleicht ist es gerade dort manchmal dran, besonders Liebe zu zeigen, wo wir auf Gaben warten und wir haben sie schon. Wir können aktiv auf andere zugehen und warten vielleicht ständig darauf, dass Gott ein großes Wunder tut. Er will es auch dadurch tun, dass wir uns gegenseitig zuwenden. Das nochmal vorweg, damit das Vorzeichen der Klammer stimmt, in der alle Gaben, auch die spektakulärsten, unter ihnen stehen. Also heute soll es um drei weitere Gaben gehen, die der Gabe der Weisheit und der Erkenntnis folgen. Ich lese aus 1. Korinther 12, Vers 9 und 10a. Dem anderen wird Glaube gegeben in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade in den letzten Wochen habe ich mir persönlich sehr gewünscht, ich hätte alle diese drei Gaben gleichzeitig. Oder wenigstens einer von uns hätte die Gabe zu heilen. Jedenfalls, wenn ich da an unsere sehr schwer erkrankten Geschwister denke. Wäre es da nicht wunderbar? Man könnte einfach hingehen und sagen, wie Petrus und Johannes zu dem Gelähmten: Steh auf und geh umher, und dann würde der Betreffende oder die Betreffende aufspringen, wäre wirklich gesund und würde durch die Gegend hüpfen wie damals und Gott loben. Ich finde, gerade wenn man selbst auch schwer erkrankt ist, kann man das vielleicht so ein bisschen nachempfinden, die Sehnsucht nach übernatürlicher und nachhaltiger Heilung, die ist doch absolut selbstverständlich. Und wenn man dann noch weiß, dass unser Herr, den wir auch eben besungen haben, wenn Jesus die Macht hat, das zu bewirken, dann doch umso mehr. Aber wir wissen alle, dass übernatürliche Heilungen in aller Regel trotz allen ernsthaften Gebets und auch trotz festem Glauben selten vorkommen. Fast jeder von uns, das behaupte ich mal, erlebt Genesung von Krankheiten normalerweise als ein natürlicher Prozess. Und das ist ja auch gut, ja, dass es das überhaupt geben kann, dass unser Körper selbst Heilungskräfte hat, ist doch auch eine Gabe von Gott. Also ich vergleiche das immer gerne mit dem Auto, ja. Mir ist es tatsächlich schon passiert, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert und ich warte darauf, dass es vielleicht am nächsten Tag besser funktioniert. Aber wenn da was kaputt ist, ist es nun mal kaputt. Ja, vielleicht beim Wackelkontakt, da funktioniert das mal noch ab und zu. Aber ansonsten ist es einfach im Eimer. Und wenn wir krank sind oder an unserem Körper etwas kaputt ist, dann heilt dieser Körper in aller Regel, wenn die Schädigung nicht zu schwer ist. Ja, wenn es nun aber um Wunderheilungen und andere übernatürliche Zeichen geht, dann fragen wir uns zu Recht, wenn die in der Bibel erwähnt sind, auch ausdrücklich als Gabe Gottes, wieso sie so extrem selten in unseren Gemeinden geschehen. Müssen wir dann an der Kraft unseres Gottes zweifeln? Liegt es vielleicht daran, dass der Heilige Geist uns zu wenige seiner Gaben zugeteilt hat oder zuteilt? Oder fehlt es uns schlicht am Glauben? Nur, wenn ich jetzt diese drei Gaben hier anschaue, da wird ja der Glaube selbst als eine Gabe des Geistes genannt. Und die wollen wir uns jetzt zunächst mal anschauen. Was ist hier überhaupt gemeint mit Glauben? Inwiefern kann der Glaube eine Geistesgabe sein, wenn er doch auf der anderen Seite von uns als Reaktion auf Gottes Ansprache gefordert wird? Ich glaube, dass wir bei der Erwähnung des Glaubens als Geistesgabe unterscheiden müssen, auch wenn das vom verwendeten Begriff her nicht so möglich ist. Was hier jedenfalls nicht gemeint sein kann, ist der rettende Glaube, so wie ihn Paulus im Römerbrief beschreibt. Ich zitiere das nochmal und aus der guten Nachrichtübersetzung, weil die hier sehr gut verständlich ist an der Stelle, aus Römer 5, Vers 1 und folgenden. Da schreibt Paulus über den Glauben: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Ich finde, das ist sehr schön und treffend beschrieben, der Glaube als Weg des Vertrauens. Nur wenn wir Jesus vertrauen, eröffnet er uns den Zugang zur Gnade Gottes oder schafft uns den Zugang. Jeder, der an ihn glaubt, hat die Zusage, dass er gerettet ist. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus, sagt Paulus mal den Galatern in Kapitel 3, Vers 20. Das heißt, jeder, der sich Jesus anvertraut, darf ohne Zweifel wissen, dass er von Gott begnadigt ist, dass er von Gottes Gerichtsurteil freigesprochen und Gottes Kind ist. Das steht für alle Gläubigen fest und das bekräftigen wir auch nachher mit dem Abendmahl. Wenn jetzt Paulus aber vom Glauben als von einer besonderen Gabe des Geistes spricht, dann setzt er diesen grundsätzlichen Glauben schon voraus. Nur so kann er die Korinther ja als Geheiligte in Christus Jesus oder als Geschwister im Glauben ansprechen, wie er das im ersten Kapitel tut. Bei der Gabe des Glaubens geht es also nicht primär um den Glauben an Jesus als den Erlöser, sondern hier geht es um eine salopp gesagt zusätzliche Portion Gottvertrauen. Insofern ist die Geistesgabe des Glaubens ein besonderer Glaubensmut, so würde ich das mal beschreiben, ein besonderer Glaubensmut, den Gottes Geist in schwierigen Situationen und oft auch in Situationen besonderer Bedrängnis schenkt und schenken kann. Und oft tut er das auch bei einzelnen Gemeindegliedern, damit die mit ihrem festen Glauben wieder auf Gott hinweisen und andere mitziehen. Dazu fällt mir eine Geschichte von Jonathan ein, dem Freund Davids. Israel wurde damals von den waffentechnisch haushoch überlegenen Philistern bedrängt. Und alle hatten die Hosen gestrichen voll, inklusive des Königs, der auch keinen Mut hatte. Und in dieser schier aussichtslosen Lage fasst Jonathan zusammen mit seinem Waffenträger den völlig irren Beschluss, zumindest wirkt es militärisch so, dass er auf diese Philister zugeht und im Vertrauen auf Gott erwartet, dass Gott irgendwie eingreift. Er weiß noch nicht wie, aber er rechnet damit, dass Gott dabei ist und eine Lösung schenkt. Jonathan vertraut darauf, dass Gott das Richtige im richtigen Moment tun wird. Deshalb sagt er in 1. Samuel 14, Vers 6 zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das Besondere an diesem Glaubensmut, finde ich, ist das Vielleicht. Ja, trotz einer gewissen Ungewissheit, und die kennt ihr alle, auch im Gebet, gehen Sie im Vertrauen auf Gottes Handeln los und wagen die Konfrontation mit dem gefährlichen und übermächtigen Feind. Und deshalb schenkt Gott am Ende ganz Israel einen Sieg. Also im Glauben vorangehen und damit andere ermutigen und mitziehen, das ist vor allem die Geistesgabe des Glaubens. Und darum dürfen wir alle, darum darf jeder von uns bitten. Wir brauchen diese Gabe ganz besonders, wenn uns unsere Jesus-Nachfolge auch viel kosten kann und manchmal auch viel kostet. Zum Beispiel unsere Geschwister, wir sind da glücklicherweise gerade selbst nicht so betroffen, aber wenn Christen in harten Verfolgungen standhalten müssen, dann brauchen sie besonderen Glaubensmut. Aber auch wir brauchen die Gabe des Glaubens. Schon da, wo wir merken, dass die Botschaft Jesu gegen den Mainstream steht. Und dann ist im Gespräch nicht der verschämte Rückzug angesagt, sondern eine extra Portion Glaubensmut. Die müssen und dürfen wir uns dann erbeten. Dass wir den Mut für ein starkes Bekenntnis haben, ein gut begründetes Bekenntnis. Und dann geht es auch darum, mit dem eigenen Leben zu zeigen, dass man es wagt, gegen den Strom zu schwimmen, weil Jesus uns vorausschwimmt. Das ist bei allen möglichen Themen so, wie zum Beispiel jetzt gerade was hochkommt beim selbstbestimmten Sterben. Wie stehen wir dazu? Was sagen wir als Christen, auch im Gespräch vielleicht mit Freunden und Bekannten? Warum sind wir dafür, dass Kinder nicht abgetrieben werden? Was sagen wir zur Treue in der Ehe? Und zwar nur zur Ehe zwischen Mann und Frau. Oder wie treten wir für mehr Ehrlichkeit und Barmherzigkeit im Berufsleben ein, statt einfach auch nur da dem Mainstream zu folgen und bei den üblichen fiesen Tricks mitzumachen, um sich eigene Vorteile zu verschaffen? Überall da, auch da brauchen wir die Gabe des Glaubens, die uns auch schon mal so handeln lässt, dass es auffällt. In der Gewissheit, dass wir Gottes Geist auf unserer Seite haben. Die zweite Gabe der Heilung, die erwähnt wird, ist eng mit der Gabe der Wundertaten verwandt, die hier steht, weshalb ich die beiden mehr oder weniger auch jetzt zusammenfassen werde. Beide Gaben gehören ausdrücklich in den Bereich des Übernatürlichen. Und sie sind deswegen heute schon eine einzige Provokation. Denn wenn Gott übernatürlich eingreift, dann gibt es keine Chance, auch nicht für uns als seine Kinder, für eine naturwissenschaftliche oder medizinische Erklärung. Diese Wunder sind immer besondere Zeichen der Macht Gottes und damit auch der Vollmacht Jesu. Oft gibt sie der Geist in schweren Zeiten, in aussichtslosen Situationen oder auch in Gemeindesituationen, wo die Gemeinde eine besondere Ermutigung braucht. Es ist aber trotzdem ein großes Missverständnis zu glauben, sie müssten deshalb ständig in der Gemeinde oder in der Mission vorkommen. Bevor ich da weiter drauf eingehe, möchte ich erstmal noch kurz den Unterschied zu den Wundertaten nennen. Dazu zählen bei Jesus zum Beispiel das Laufen übers Wasser oder die Brotvermehrung oder die Sturmstillung. Also da, wo Jesus die Vollmacht des Schöpfers zeigt. Manche zählen auch die Auferweckung von den Toten dazu und die Befreiung von Dämonen zu diesem Bereich der Wundertaten. So wie zum Beispiel die spektakuläre Dämonenaustreibung durch Jesus, die im Anschluss eine ganze Schweineherde in den See Genezareth stürzen lässt. Was hat Jesus damit bezwecken wollen? Ja, einerseits die Befreiung dieses einen besessenen Menschen, aber hauptsächlich setzt er damit ein Zeichen seiner Macht gegen die Macht des Teufels. Und diese Wundertaten scheinen vor allem den Anbruch des Reiches Gottes durch Jesus selbst zu begleiten. Und dann geschehen sie auch in der späteren Missions- und Kirchengeschichte bis heute hauptsächlich bei Gemeindegründungen und in bisher unerreichten Gebieten. Auffällig ist, dass letztlich Wundertaten jeder Art immer der Verbreitung des Evangeliums dienen und dass sie nicht selbst um der Taten willen im Mittelpunkt stehen. Und so ist es auch gerade mit der speziellen Gabe der Heilung oder wie es in 1. Korinther 12 allgemeiner übersetzt wird, mit der Gabe, andere gesund machen zu können. Gerade diese Gabe bewegt mich im Moment sehr besonders und diese Gabe scheint ja auch so bedeutend zu sein, weil sie mit dem vermeintlich höchsten Wert zu tun hat, den wir haben im Leben, nämlich unsere Gesundheit. Die Gabe der Heilung, die hier erwähnt wird, bewirkt aber eine übernatürliche und plötzliche Beendigung einer Krankheit oder einer Verletzung. Hier geht es nicht um die medizinische Fertigkeit, die man erlernen kann und dann nach Belieben anwenden könnte. Und deshalb tritt hier auch bei diesen Heilungen der Heilende selbst zurück, damit nicht er, sondern Gott geehrt wird. Jesus ist hier eine gewisse Ausnahme, weil er selbst Gott ist und er hat selbst häufig geheilt. Er hat diese Gabe aufgrund seines Wesens, das dem Heiligen Geist ja vollkommen entspricht. Und deshalb verfügt auch nur er als Person, als Sohn Gottes über alle Geistesgaben gleichzeitig, während sie in der Gemeinde später ausdrücklich auf verschiedene Menschen verteilt werden und zu verschiedenen Zeiten und zu verschiedenen Anlässen gegeben sind. Die Heilungen, die Jesus damals durchgeführt hat, die gehörten zu den Zeichen und Wundern, die ihn als Messias, als den von Gott gesandten Retter ausgewiesen haben. Und das unterstreicht Jesus zum Beispiel, als er sagt in Johannes 5, Vers 36, die Werke, und dazu gehören diese Taten, dazu gehören seine Wundertaten und seine Heilungen, die Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Das sind Ausweise seiner Vollmacht. Heilungsgaben und Heilungen sind also an erster Stelle ein Hinweis auf die Macht Jesu als dem Sohn des lebendigen Schöpfers, der allein Leben schenken und Leben erhalten kann. Dann sind Heilungsgaben und Heilungen als nächstes Hinweise auf Jesus als den Heiler der schlimmsten Krankheit überhaupt, nämlich der Sünde, weil sie allen den Tod gebracht hat. Und das zeigt sehr anschaulich zum Beispiel die Geschichte von dem Gelähmten, der von seinen Freunden durchs Dach runtergelassen wird. Jedes Kind kennt die Geschichte aus der Kinderstunde. Ja, manche halten sie deswegen schon für zu abgedroschen, aber diese Geschichte ist absolut beispielhaft, weil sie zeigt, dass Jesus diesen Mann nicht hauptsächlich um seiner Gesundheit willen heilt, sondern dass er etwas viel Größeres tut. Er nimmt diesem Mann seine Sünden weg. Und als Zeichen für die Macht, die er hat, Sünden zu vergeben, heilt er ihn anschließend. Das unterstreicht das größere Zeichen, nämlich oder die größere Tat, die der Sündenvergebung. Das ist sein Hauptauftrag. Das können wir nachlesen in Lukas 5. Und erst an dritter Stelle sind Heilungen auch ein Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes, weil mit einer körperlichen Heilung die körperliche Krankheit besiegt ist und der Patient zumindest vorübergehend davon befreit ist. Ich bin überzeugt, dass die Gabe der Heilung theoretisch jeder bekommen kann, der Gottes Kind ist und dem sie der Geist gibt. Trotzdem ist sie eher selten und auch nicht in jeder Gemeinde zu finden. Zumindest nicht als übernatürliche Fähigkeit. Und nur als solche hat die Krankenheilung als Geistesgabe die Qualität eines göttlichen Herrschaftszeichens. Das heißt auf der anderen Seite trotzdem, dass wenn uns die Gabe fehlt oder vielleicht in bestimmten Situationen wir sie erbeten haben und wir sie nicht bekommen, dass wir trotzdem auch sehr dankbar sein können für die medizinischen Errungenschaften, die es gibt. Und die dürfen wir als Christen auch nutzen, ohne dass das unserem Glauben Abbruch tut. Ich finde, es ist ein tragischer Irrtum, wenn Christen meinen, medizinische Hilfe ausschlagen zu müssen, weil sie sonst Gott zu wenig vertrauen würden. Es gibt hier furchtbar tragische Geschichten. Es gibt eine Familie, die ihrem Sohn kein Insulin mehr gespritzt haben, weil ihnen der Pastor erzählt hat, sie müssten mehr glauben, dann würde dieser Junge geheilt. Und die ganze Gemeinde hat gebetet, geglaubt, also wirklich am Glauben hat es nicht gefehlt, aber am Ende ist dieser Junge gestorben und die Eltern mussten wegen unterlassener Hilfeleistung ins Gefängnis. Ein tragischer Irrtum. Wozu sollten wir aufgrund unseres Glaubens auf medizinische Maßnahmen verzichten, die doch auch nur wirken können, weil sie auf das zurückgreifen, was der Schöpfer selbst als positive Wechselwirkungen in die Natur und in unseren Körper hineingelegt hat. Wir sollten Gott also hier auch zunächst mal für unsere Ärzte, für unsere Pflegekräfte und auch für unsere Apotheker danken. Aber, und das ist unbestritten wahr, es gibt diese übernatürliche Heilung und sie zeigt noch Größeres, nämlich dass Gottes Fähigkeiten über das Potenzial des Geschaffenen hinausreichen. Er kann Kranke auch ohne Medizin heilen. Und das will ich festhalten, das will ich glauben, das muss ich meinem Gott zutrauen, wenn er Gott ist. Er kann tote Materie lebendig machen. Er kann deswegen auch Tote auferwecken. Und seine übernatürlichen Fähigkeiten zeigen sich letztlich bei allen in der Bibel berichteten Wundern und Wunderheilungen als Zeichen seiner Herrschaft, selbst über den Tod. Die Frage ist aber nun, welche Rolle spielt das Übernatürliche für unser Gemeindeleben? Zunächst, dass wir diese Wunder und Wunderheilungen immer als außergewöhnliche Zeichen seiner Macht und nicht als Beweis für eine tolle Gemeinde ansehen sollten. Damit wir Gott vertrauen lernen, muss er nämlich kein Dauerwunderfeuerwerk abbrennen. Und Jesus sagt das den Leuten damals auch, obwohl sie viele seiner Zeichen persönlich erlebt haben. Er sagt in der Geschichte vom armen Lazarus mal, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Das ist ja wohl das größte Zeichen, was man erleben kann. Jesus verweist auf Gottes Wort, verweist darauf, dass es darum geht, ihn zu erkennen und ihm zu gehören und dass alle Gaben, auch die Gaben der Wunder, Heilungen und der Wunder dazu dienen sollen, Gott zu erkennen. Die Wunder an sich sind nicht nötig oder die Wunderheilungen, um uns zum ewigen Leben zu retten. Sie sind auch nicht nötig, um die Gemeinde Jesu am Leben zu halten. Im Gegenteil, oft mutet uns Jesus Leid und Krankheiten zu, damit wir dadurch im Glauben wachsen und widerstandsfähiger werden. Gerade im Leid zeigt sich die größte Überzeugungskraft eines standhaften Glaubens. Mir fällt immer wieder auf, dass die tiefgründigsten Psalmen und auch Lieder, die wir hier zum Teil singen, Loblieder, von Dichtern stammen, die mitten im schwersten Leid gestanden haben und da am Glauben festgehalten haben, die auch, wenn sie ihre Kinder verloren haben, die auch, wenn sie nicht gesund wurden, zu Gott gehalten haben und ihm die Ehre geben. Die schönsten Lieder kommen dann nicht unbedingt von denen, die möglichst schnell geheilt wurden. Und auch dadurch wird klar, dass es dem Heiligen Geist nicht in erster Linie um unsere medizinische, sondern um unsere ganze Rettung geht, unsere Rettung zum ewigen Leben. Und die bedeutet, dass ich Jesus als meinen Heiland und Retter erkenne und mit ihm sogar als sterbenskranker oder altersschwacher Mensch sehr viel hoffnungsvoller und innerlich stärker sein kann als ein körperlich gesunder. Wenn wir das registrieren, dann sollten wir deshalb niemals Heilungen zum Maßstab für die Stärke des Glaubens machen. Weil ich behaupte mal, es gibt Menschen, die wirklich felsenfest an Gott geglaubt haben. Auch Paulus gehört dazu. Und eine Krankheit bleibt trotzdem. Nicht, weil sie zu wenig geglaubt hätten, sondern weil Gott es anders entscheidet. Jesus ist als Arzt in die Welt gekommen, um meine Sündenkrankheit zu heilen und mein Vertrauen in ihn zu stärken. Körperliche Heilungen können das bestenfalls als besondere Zeichen unterstützen. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass wir deswegen viele Heilungswunder in der Bibel häufig im Zusammenhang mit der Vergebung von Sünden finden, sogar im berühmten Krankengebet in Jakobus 5. Dort geht es auch darum, dass Gott Rettung schenken wird, indem Sünden vergeben werden. Der Heilige Geist will also auch mit der Gabe der Heilung, der körperlichen Heilung, letztlich Jesus als Retter verherrlichen und verkündigen. Jesus sagt seinen Jüngern dazu in Johannes 16, Vers 14, der Geist der Wahrheit wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Ja, aber wie gehen wir jetzt mit dieser Gabe der Heilung um? Wir dürfen sie erbitten. Selbstverständlich dürfen wir auch um Heilung unserer Kranken bitten und auch Heilung erwarten, dass Gott auch zutrauen. Aber wir dürfen es getrost ihm überlassen, was er daraufhin tut. Wenn jemand die Gabe der Heilung hat, dann ist das keine Gabe, wo man erstmal ein paar Fehlversuche hinlegt und üben muss, bis es klappt. Das finde ich so in der Bibel nicht. Es ist immer sicher, dass das, was Gott mir dann sagt, auch geschieht. Da gibt es keinen Zweifel. Petrus und Johannes stehen da nicht vor dem Gelähmten und sagen, so, ja, Geld haben wir nicht und jetzt probieren wir dich mal zu heilen, vielleicht klappt das ja. Nein, mit großer Vollmacht sagen sie, steh auf und der Mann ist gesund. Und deswegen warne ich davor, zu leichtfertig mit dieser Gabe umzugehen und alles Mögliche für Heilungen zu erklären. Und dabei immer zu sehen, wer hier handelt, sind nicht wir und unsere Ausstrahlungskraft, sondern Gott selbst. Und in seinem Namen heilen wir. Und wenn das nicht geschieht, dann verunehren wir seinen Namen. Aber egal, was geschieht, wenn wir ihn bitten, ob er heilt oder unseren Glauben in der bleibenden Not prüft und letztlich festigt, dann ist doch das Entscheidende, dass Jesus uns von unserer Sünde heilt. Das bleibt doch sowieso das größte Wunder. Und damit schenkt er uns ja übrigens auch nicht nur eine zeitlich begrenzte Gesundheit, sondern ein ewig herrliches Leben nach dem Tod. Dieser Gewissheit lasse er weiterhin allen besonderen Glaubensmut und alle erlebten Wunder und Heilungen dienen. In allem stärke er unser Vertrauen in sich selbst und sein Wort. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, wir geben zu und ich persönlich auch, dass ich manchmal ganz hilflos vor erkrankten Menschen stehe und mir so wünsche, dass du sie heilst. Und doch mutest du ihnen einen anderen Weg zu. Herr, aber ich habe auch erlebt, dass du geheilt hast und es ist eine riesige Freude, das mitzuerleben. In allem möchte ich dir vertrauen und in allem wollen wir dir auch als Gemeinde vertrauen, dass du das Richtige im richtigen Moment tust. Amen.